Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 Minuten zu den Midterms. Es ist einiges passiert, nicht nur in meinem Leben, auch in den Vereinigten Staaten. Und ich bin zudem ein bisschen verkühlt. So, oh je. Ich werde diese Schniefen und Husten wahrscheinlich am Ende rausschneiden, aber am Anfang lasse ich es euch einmal hören, falls man das hört. So, was habe ich euch zu erzählen? Naja, doch einiges. Ende April hat in den Vereinigten Staaten das Supreme Court mehr oder weniger, also nicht direkt, aber um drei Ecken, den Voting Rights Act aufgehoben. So, was ist jetzt der Voting Rights Act? 1965 in der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, als die Bürgerrechtsbewegung an ihrem Höhepunkt war, wurde dieses Gesetz erlassen oder eine Gesetzesgruppe, die darauf achtet, dass vor allem die Südstaaten keine rassistischen Wahlgesetze erlassen. Das war nämlich erschütternd üblich, nachdem Bürgerkrieg die Sklaven frei wurden und auch Wahlrechte bekommen haben in den Südstaaten die einzelnen Bundesstaaten Gesetze erlassen, die eindeutig darauf abgezielt haben, den schwarzen Leuten das Wählen zu erschweren bis unmöglich zu machen. Das waren also grausliche Ideen, somit man muss einen Lesetest machen, wohl wissend, dass diese ganzen Leute ja nie eine Schulbildung hatten oder solche Sachen. Jedes Mal, wenn dann ein Gesetz erlassen wurde, um eine Schikane auszuschalten, haben sie eine neue erfunden. Wir wissen, der Boshaftigkeit der Menschen, da sind ja kaum Grenzen gesetzt. Also die haben halt über Jahrzehnte aktiv die schwarzen Wähler unterdrückt. Und die waren dadurch nicht ausreichend oder nicht real vertreten in allen möglichen Regierungsfunktionen. Sind sie ja bis heute nicht, aber ja. Gut, also dieser Voting Rights Act, das ist Martin Luther King, Malcolm X, all diese Leute haben dafür gekämpft und unter Lyndon B. Johnson in 65 wurde er dann zum Gesetz und das hat halt besagt, dass Bundesstaaten, die eine Geschichte von Wählerunterdrückung haben, dass die kontrolliert werden, dass sie keine Wahlgesetze verändern dürfen, ohne dass das die Vereinigten Staaten kontrollieren. Also das ist dahingehend wichtig, weil in der Constitution, in der Verfassung drinnen steht, dass jeder Bundesstaat Herr seiner eigenen Wahlgesetze ist und das untergräbt das quasi. Das bedeutete, dass diese Bundesstaaten seither unter Kontrolle standen. Bis zuletzt, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Nein, ich habe es irgendwo gelesen. Ich glaube, Georgia, Tennessee und so, da gab es einige, also eben diese klassischen Bundesstaaten, Alabama, die permanent kontrolliert wurden, weil man dort nicht ausreichend wählen konnte. Unter anderem gab es, also die schwarzen Leute oder die farbigen Leute, unter anderem gab es dieses und zwar, wenn jetzt zum Beispiel in einem Wahlbezirk eine Mehrzahl an farbigen Leuten lebt, dann muss es möglich sein, dass die auch einen farbigen Representative ins House of Representatives nach Washington schicken. Also es muss möglich sein für Leute, die, weiß ich nicht, wenn sie jetzt 80% Schwarze in einer Stadt leben, diese Stadt ist ein Wahlbezirk und die stellen schwarze Kandidaten auf, dann muss das gehen, dass diese Leute auch einen schwarzen Representative haben oder eine schwarze Representative haben. Ja? Solche Dinge waren das. Die, also nicht nur Wahlunterdrückung, sondern auch Repräsentation ist da drin verankert. Und dieser Voting Rights Act ist den Rechten in der konservativen Partei seit dem Tag, an dem er gilt, ein Dorn im Auge und sie haben immer wieder Dinge dagegen unternommen. Er wurde immer wieder bestätigt vom Supreme Court, bis jetzt auf diesen Supreme Court, den es jetzt gibt, den der Trump in seiner letzten Amtszeit aufgebaut hat und da gibt es eben eine 5-4 Mehrheit für konservative beziehungsweise eben doch recht rechte Ecken. Und die haben jetzt am Ende April, am 29. zum dritten Mal ein Kerntool des Voting Rights Act ausgehebelt. Und somit, also was ich jetzt so gelesen habe, ist er dahin. Also er funktioniert nicht mehr. Das Orge daran war genau, dass im Zuge dieses letzten Urteils jetzt sozusagen es legitim ist, zu gerrymandern, wie man will. Also man darf Wahlbezirke legen, wie man will. Man darf nur nie rassistisch motiviert sein, wobei man schon dokumentieren muss, dass man es rassistisch motiviert tut. Ja, also wenn man es rassistisch motiviert tut und es ist nirgendwo dokumentiert, dann ist es nicht rassistisch. Also das haben sie so in etwa gesagt. Ich überspitze das jetzt natürlich und die Aussagen sind alles natürlich, das sind juristische Texte. Ich erspare euch die Details, das ist sehr, ja, und sehr, man fühlt sich ein bisschen verarscht, wenn man das liest, aber okay. Genau, woraufhin? Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Am 29.04. hat der Supreme Court das Urteil gefällt und ich glaube ein oder zwei Tage drauf hat der Governor in Tennessee veranlasst, dass die Bezirksgrenzen neu gezogen werden, die Wahlbezirksgrenzen. Also die haben darauf gewartet, die wussten alle, das wird wahrscheinlich durchgehen. Der Supreme Court hat das mit seiner konservativen Mehrheit 5-4 beschlossen, also nicht 19-0, das wäre so ein klassisches, wunderbares Urteil. 5-4 ist kein sehr überzeugtes Urteil. Also kaum war das Urteil gefällt, hat Tennessee schon seine Wahlbezirke neu gezogen und das, obwohl die Vorwahl gerade im Gange war. Also es sind jetzt, ich habe euch das letztens schon erzählt, in allen möglichen Bundesstaaten, darunter eben auch Tennessee, laufen die Vorwahlen für die Kandidaten, die dann im November aufgestellt sind. Und die Vorwahlen liefen bereits, beziehungsweise man konnte schon per Post sozusagen, per Briefwahl, konnte man schon an dieser Wahl jetzt teilnehmen. Und da hatten halt schon, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Leute per Briefwahl gewählt und dann hat der Gouverneur gesagt, na, wir brechen das jetzt ab, wir ziehen die Wahlgrenzen neu, die müssen das dann nachher noch einmal machen. Warum das so in Tennessee so absurd ist, Tennessee hat 9 Wahlbezirke, das ist jetzt ja, kein sehr riesengroßer Bundesstaat, aber 9 Wahlbezirke und davon waren 8 immer konservativ und einer war demokratisch regiert, also genauer genommen die Stadt Memphis. Memphis ist eine dieser Städte in den Vereinigten Staaten, wo die weiße Bevölkerung nicht die Mehrheit stellt. Und die haben das jetzt so gemacht, dass sie Memphis auf 3 Wahlbezirke aufgeteilt haben, sodass diese schwarze Bevölkerung in der weißen Bevölkerung verdünnt wird sozusagen und die jetzt nicht mehr 8-1 Wahlbezirke haben, sondern 9-0. Also das, ich werde das vielleicht in Screenshot von vorher nachher in den Post unten dranhängen, dann könnt ihr das mal sehen, wie das dann aussieht. Das haben sie jetzt in Tennessee gemacht, das werden sie jetzt in einigen Bundesstaaten machen, noch vor der Wahl im Herbst, obwohl das alles schon sehr zeittechnisch eng ist, ja, weil es gibt ja Deadlines für wann Vorwahlen jetzt vor allem stattfinden und diese Vorwahlen, da gibt es ja Deadlines von wann man da einreichen kann. Und wenn sich die Wahlbezirke ändern, ändern sich ja vielleicht auch die Kandidaten, I don't know the details, but also dass das natürlich völlig irre ist und dass das komplette Manipulation des Systems ist, liegt ja auf der Hand. Also das, glaube ich, brauche ich jetzt nicht wirklich erwähnen. Das Eigenartige daran ist, also es gibt ganz viele Sachen, die da trotzdem nicht ganz hoffnungslos die Geschichte machen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass alle möglichen Bundesstaaten ihre Wahlbezirke so verändern, dass sie versuchen fieberhaft, ihre sehr knappe Mehrheit im House of Representatives in Washington zu behalten. Sie haben, glaube ich, was haben sie jetzt, glaube ich, 4 Leute oder 3 Leute überhand im, also so, ich glaube, och, ich weiß es jetzt einfach nicht auswendig, also es sind ja 200 irgendwas brauchen sie und sie haben halt irgendwie 4 Leute drüber. Es ist sehr gesichert, dass aufgrund der normalen Dynamik zum einen, aber auch der unzufriedenen stellenden Lage in den Vereinigten Staaten, sie das House of Representatives verlieren werden. Also sie werden etwa 15 bis Sitze ziemlich gesichert, sagen alle so, das schwankt so ein bisschen, aber so um die 15 Sitze werden sie verlieren. Das heißt, sie werden die Mehrheit verlieren. Und wenn sie die Hausmehrheit verlieren, ist das furchtbar, weil da haben sie einfach die gesetzesgebende Instanz weg. So. Sie glauben halt jetzt, wenn sie da überall herum gerrymandern, dass sich das ausgeht. Es gibt ein paar Dinge, die jetzt die Sache nicht ganz so hoffnungslos machen. Und zwar, wenn ihr euch dieses Bild anschaut mit Tennessee, dann gibt es diese Wahlbezirke, die halt vorher 70-80% rot sind, also sehr dunkelrot sind, wo halt sehr viele Leute den Trump gewählt haben. Und dass diese Mehrheiten jetzt natürlich verdünnt werden dadurch, dass sie jetzt eben da diese Memphis-Demokraten in ihr Wahlbezirk schlucken müssen. Ja, also das sind jetzt nicht mehr 70-80% Bezirke, sondern das sind nur mehr 50-60% Bezirke. Also sie machen sie kippbarer dadurch. diese Bezirke. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie von der Trump-Wahlkarte ausgehen. Also als der Trump angetreten ist, 2024 zur Wahl, hat er eine sehr unübliche Koalition von Leuten auf seine Seite holen können, von Wählern auf seine Seite holen können. Also er hat sehr viele farbige Wähler auf seine Seite geholt, er hat sehr viele junge Leute auf seine Seite geholt, er hat sehr viele Latinas und Latinos auf seine Seite geholt. Das sind Leute, die normalerweise, also statistisch eher Demokraten wählen, was heißt eher, ziemlich sicher Demokraten wählen. Und diese Wahlkarte, von der sie jetzt ausgegangen sind, ist die Trump-Wahlkarte. Das heißt nicht, dass wenn jetzt in einer Midterm-Election einigermaßen populärer oder einigermaßen unpopulärer anderer Politiker für einen Sitz im House of Representatives oder für einen Senatorensitz antritt, dass der von diesen selben 70-80% ausgehen kann. Das war eine Koalition von Wählergruppen, die den Trump gewählt hat. Also das ist ein potenzieller Fehler, den die Republikaner da machen. Man nennt dieses Auswaschen eines Bezirkes, also einer Sicherheit, die sie haben, wenn sie einen 70-prozentigen Bezirk haben, da können sie auch einen schlechten Kandidaten reinschicken. Sie werden hundertprozentig diesen Wahlbezirk machen. Sie brauchen ja nur 51%. Ja? Also diese 70% brauchen sie ja gar nicht. Sie brauchen ja nur 51%. Dieses Mehrheitswahlrecht in den Vereinigten Staaten ist ja, das ist ja eine der Kruxen, ist das die Mehrheit, Mehrzahl von Krux. Also einer der Fehler im System ist, dass sie ja, wenn du mehr als 51% brauchst du gar nicht, das heißt, du strengst dich ja gar nicht an, 60 oder 70% zu bekommen. Sie haben diese Bezirke jetzt so verdünnt durch die Demokraten, die sie da hineinschummeln, machen sie aber dadurch gewinnbarer für die Demokraten. Die Bevölkerung ist sehr unzufrieden, es wird sich zeigen, wie sich das mit dem Iran-Krieg entwickelt, es wird sich zeigen, wie sich das mit der Inflation entwickelt. Es gibt sehr viele Dinge, die bei uns nicht in den Nachrichten sind, die auf die Amerikaner niederprasseln, und die allgemeine Zufriedenheit ist enden wollend im Moment. Ja, also ich will das jetzt nicht zu rosig malen, das soll jetzt nicht heißen, ach, sie werden jetzt Haus und Senat ganz sicher gewinnen. Es gibt immer noch Leute, die überhaupt nicht im Prozess drinnen sind, die sich nur wundern, warum der Benzinpreis so hoch ist, und alles andere ist ihnen wurscht. Ich glaube, man kann nicht vorhersagen wirklich, wie es ausgeht. Man kann allerdings abschätzen, dass das, sagen wir mal so, die Republikaner werden im November nicht hoch gewinnen. Das ist momentan recht eindeutig. Die Frage ist, wie hoch sie verlieren werden und ob die Demokraten, die sich wieder mal, ich muss das leider sagen, unfassbar hilflos anstellen hinten und vorne, wie weit die imstande sind abzuholen, was da eigentlich an Potenzial an Leuten auf der Straße liegt. So, für euch wichtig zu wissen ist diese Supreme Court Entscheidung, dass ein weiterer Meilenstein der Gleichberechtigung wieder zertrümmert worden ist, und ja, das ist sehr frustrierend, heißt aber jetzt am Ende des Tages nicht, dass im November alles für die Republikaner fix gut laufen wird. Was ich für mich, also jetzt kommt meine persönliche Interpretation, dem Ganzen entnehme, ist, das ist der Eindruck, den ich schon seit sehr langer Zeit habe, ist, dass dieser Kampf um die Macht in den Vereinigten Staaten wirklich jeden Tag gekämpft wird. Also ihr braucht nicht glauben, es gibt republikanisch geführte Bundesstaaten, wo jetzt der Gouverneur eine neue Bezirkskarte umsetzen will, aber dass der Kongress in diesem Bundesstaat, republikanisch geführter 70% Mehrheitenkongress, das nicht umsetzt, weil sie das nicht richtig finden. Also da findet ein moralischer, politischer Kampf statt auf allen Ebenen, und zwar seit Jahren. Er findet jetzt sehr offen statt, es ist sehr schrill, es ist irrsinnig arg, was da alles passiert, und das ist, was ich eigentlich empfinde. Also es sind nicht nur die Wahlen, und es ist am Wahltag, wenn sich was tut, und es ist nicht nur Donald Trump mit seinem schwachsinnigen Zeug, was er so macht, sondern es ist wirklich in kleinen Gemeinden hinunter wird die Demokratie verteidigt. Also dieser Kampf, ja, also das ist vielleicht die Lektion, die man überhaupt aus dieser ganzen Amerika-Geschichte lernen kann, ist, dass man im Alltag in den kleinen Gemeinden um seine Demokratie kämpfen muss. Ja? Also auch wir. Wenn wir sehen, in Deutschland die AfD, bei uns die FPÖ, es ist nicht, sie werden gewählt und dann sind sie an der Macht und zerstören alles. Das passiert schon, aber Tatsache ist, es ist viel mehr schon vorher im Alltag und die ganze Zeit ongoing. Also wenn das mal so wie in den Vereinigten Staaten in den letzten 10, 15 Jahren grassiert, dann ist der Kampf, findet auf allen Ebenen statt und die Leute sind tatsächlich beteiligt. Also man eben aber auch innerhalb der Republikanischen Partei. Also das ist nicht so, dass diese Partei in allen Ebenen 100% hinter dem Donald Trump steht. Also das will ich euch nur sagen. Es ist ein Kampf und man kann ihn beobachten die ganze Zeit. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich bringe euch da immer diese Wahlgeschichten, weil ich mich auf dieses Thema einschränken will. Aber ich habe mir gedacht, es passieren so viele schräge Sachen nebenbei, dass ich euch ein Best-of am Ende jeder Folge mal geben möchte. Heute habe ich mich dazu entschieden, euch vom Reflecting Pool zu erzählen. So, was ist das Reflecting Pool? Also, ich sage es jetzt mal so, ihr kennt vielleicht aus Forrest Gump diese Szene, wo er da diese Rede hält in Washington und dann kommt sie, wie heißt seine Freundin, und geht durch dieses Becken in Washington, da ist im Hintergrund diese Säule, dieser Monolith, der dort steht. Und sie ruft ihn dann, Forrest, Forrest, und wartet dann durch dieses Pool. Das ist das Reflecting Pool. Das Reflecting Pool, das Lincoln Memorial Reflecting Pool, steht in Washington, ist ein 600 Meter langes, ich glaube 30 Zentimeter tiefes Becken. Ich weiß nicht, welche großartige Funktion es haben soll. Es ist immer problematisch gewesen anscheinend. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Niemand hat sich jemals damit beschäftigt, außer die Leute, die das halt irgendwie warten müssen. Und es ist immer schwierig, weil eben riesige Fläche, sehr niedrig und dann wird es halt warm und dann ist dieses Wasser, da leben halt dann die Algen drinnen und es stinkt. Und ja, also das ist halt, also auch wenn man sich auf Google Earth das anschaut, ist immer grün, wobei die meisten Wasserflächen ja im Grün erscheinen. Also das hat auf jeden Fall dem Herrn Trump nicht gefallen. Er ist ja dabei, Washington umzubauen. Er hat ja nicht nur seinen Ballroom oder seinen Triumphbogen, den er bauen will. Er hat jetzt auch begonnen, das Reflecting Pool wollte er restaurieren. Er stellt sich das vor wie so ein Swimmingpool. Er möchte das schön blau haben und hat jetzt, weil demnächst sind ja die 250 US-Jubiläumsfeier, also dass es die Vereinigten Staaten 250 Jahre gibt, und da wollte er zu diesem Anlass dieses Reflecting Pool in seiner Schönheitsästhetik scheinen sehen. Er war der Meinung, alle anderen Präsidenten haben das immer negiert oder haben das nicht geschafft und er kommt jetzt daher, weil er ist ja der Bilder, der Bauer und er kennt sich aus und er wird das jetzt, er hat schon so viele Swimmingpools gebaut, er wird das jetzt einfach retten. Und hat dann ohne die üblichen Ausschreibungen, wer kann das, wer macht das am günstigsten und so weiter und so fort, hat einfach irgendeine ihm bekannte Firma damit beauftragt, dieses 600 Meter lange Pool zu restaurieren. Ich behaupte mal, er wird schon wissen, dass man das nicht nur blau anmalen kann, dass er schon weiß, dass da ein bisschen mehr Schritte dazugehören. Es gibt jetzt in allen möglichen amerikanischen Medien mehr oder weniger Schulungsaufsätze darüber, wie man so einen Pool überhaupt restaurieren kann und was die Schwierigkeiten darin sind. Im Wesentlichen ist, sie haben das Wasser ausgelassen und es schaut aus, als würden sie es blau anmalen. Es ist natürlich mehr als das, ja, aber es schaut halt so aus. Und die Problematik ist, dass der Trump hat sich ein Blau ausgesucht, wie er sich das vorstellt. Es ist das American Flag Blue. Und und davon haben sie jetzt nicht genügend Farbe und auf jeden Fall wird das Ganze nicht rechtzeitig fertig und es ist unglaublich peinlich. Und gebt mal ein Reflecting Pool, ihr werdet das sehen. Es ist grandios, es ist wahnsinnig lustig irgendwie und ja, that's the best of for today, das Reflecting Blue Blau Spektakel, Debakel, das total in die Hose geht und das natürlich überhaupt nicht verhindern wird, dass das nachher wieder veralgt und stinken wird. Also ich meine, also I don't know what he thinks, was der glaubt, was er da macht. Also das wird noch hilarious. Aber ja, das ist ein kleines Bonbon am Rande, mit was für Shit da eigentlich alles abläuft. Ansonsten hoffe ich, ihr habt einen guten Tag und wir sehen und hören uns bald wieder. Bye, bye.